Hallo, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Sandrina Illes, die von 2017 bis 2021 durchgehend führende im Duathlon World Ranking war und 2018 Weltmeisterin in diesem Sport. Servus Sandrina und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung.
Und du bist ja gleich mit dem Rad gekommen, was ja auch irgendwie eine Duathlon-Facette ist. Ja, plaudern wir mal Karriere, Werdegang, sportliche Karriere. Du hast auf deiner Homepage, die ich sehr empfehlen kann und dann auch verlinken werde, selbst geschrieben, dass du spät begonnen hast. Was heißt das jetzt in Zahlen, in Worten und wie ist es bei dir losgegangen?
Ja, mit dem Duathlon habe ich so richtig ernsthaft dann Ende 2014 begonnen, weil 2015 dann die Heimeuropameisterschaft in Oberösterreich in Weiher war. Mhm. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich vorher keinen Sport gemacht habe, weil man qualifiziert sich nicht innerhalb von einem Jahr für eine internationale Meisterschaft. Aber zum Duathlon, dass ich mich wirklich darauf spezialisiert habe, dass es erst dann passiert.
Ich habe das auf der Homepage eigentlich fast so wahrgenommen, als wärst du überhaupt spät zum kompetitiven Sport gekommen, so um die 20 Jahre deines Lebensalters herum, oder?
Das stimmt. Ich war halt nie in einem Verein. Also ich war halt einfach in der Schule und bin halt auch gelaufen in der Freizeit und bin da eigentlich auch nie irgendwie jetzt so aufgefallen, dass man gesagt hätte, okay, die muss jetzt irgendwie zur Leichtathletik, was sicher auch Vorteile hatte. Also ich habe sehr viel intrinsische Motivation dann auch mitgebracht und konnte mein Studium abschließen, bevor ich dann auch wirklich zum Leistungssport gekommen bin. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
Und du hast ja auf deiner Homepage auch geschrieben, dass Inspiration der Herr Papa in der Familie da war. Was hat dich da inspiriert und was hat er gemacht?
Ja, mich hat vor allem inspiriert, dass er einfach vom Laufen, also er hat sich immer wieder für Marathon vorbereitet, dass er vom Laufen einfach glücklich zurückgekommen ist. Und für mich war dann klar, irgendwie das muss was ganz Tolles sein, das Marathonlaufen. Das ist es dann für mich nicht ganz geworden, was völlig okay ist. Es muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Aber prinzipiell gab es da schon einmal so eine Anknüpfung in der Familie.
Es ist ja so, dass Marathon, da braucht man auch einiges schon in den Beinen an Kilometern und ja eher nicht die ganz jungen Leute. Und wenn ich zuerst gesagt habe, du hast spät angefangen, 20 ist ja ein junges Alter, aber für dein Leistungsvermögen ist es einfach spät. Mhm. Wann hast du dann erkannt, nach deinen ersten Bewerben, die du gemacht hast, hey Sandrina, da geht was?
Ich kann das gar nicht so an einem bestimmten Zeitpunkt festmachen. Also wir sind in der Schule schon immer wieder beim Frauenlauf mitgelaufen und da habe ich schon gesehen, dass ich eigentlich mit sehr, sehr wenig Training, also ein paar Mal ein bisschen laufen gehen vorher, eigentlich ganz gute Zeiten laufen kann. Ich war aber halt körperlich auch sehr spät entwickelt, also dadurch ist es vielleicht auch gar nicht so auffällig gewesen. Ich war nicht im Verein. Also das ist dann erst eigentlich nach und nach klar geworden, als ich gemerkt habe, okay, ich laufe eigentlich Zeiten, wo man auch bei Staatsmeisterschaften zum Beispiel mitmachen kann. Und das war dann eigentlich erst so in den 20ern.
Jetzt bin ich noch neugierig, haben wir im Vorgespräch nicht besprochen, aber diese Frauenläufe, ja. Du hast gemerkt, du bist schnell, warst du damals auch schon ehrgeizig und welche Zeiten waren das einfach aus dem Stand raus damals? Interessiert mich jetzt.
Ja, also ich bin, glaube ich, mit kaum Training war das schnellste in der 22er Zeit, die ich gelaufen bin, auf die 5, ja. Und dazu muss man sagen, da war ich auch noch lange nicht ausgewachsen. Ja, und es hat mir einfach irrsinnig Spaß gemacht und weil du gefragt hast, ob ich ehrgeizig war, also das war bei mir wahrscheinlich immer das größere Problem, dass ich dann einfach das mit der Einteilung nicht so gut hinbekommen habe, weil wenn man jetzt im Training nicht rausfindet, wie schnell man eigentlich so einen Fünfer laufen kann, dann läuft man ihn natürlich viel, viel zu schnell an und das geht dann nicht ganz so gut. Aber ich habe den Spaß halt trotzdem nicht verloren, im Gegenteil. Also gerade die Wettkämpfe sind bis heute das, was mich wirklich sehr zum Training motiviert. Also ich bin nicht die Sportlerin, die jetzt sagt, ich trainiere des Trainings wegen, sondern ich trainiere eigentlich nur für die Wettkämpfe.
Und du hattest ja in jungen Jahren auch etliche Verletzungen, hast du selber geschrieben, die dich zurückgeworfen haben. Und dann hat dich das Ganze in Richtung Triathlon getrieben. Auch da ein paar Worte dazu. Wieso ist man nach Verletzungen beim Triathlon gut aufgehoben? Oder vielleicht, wieso war das bei dir so?
Also prinzipiell war bei mir sicher das Problem, also vor allem bevor ich dann mein Studium, was ja auch in Richtung Bewegungsanalyse geht, also dass ich davor einfach praktisch kein Know-how hatte. Also ich habe alle Fehler, die man machen kann, einfach selber ausprobiert. Ist aus heutiger Sicht einerseits schade, andererseits ist es wahrscheinlich auch so, wenn man Fehler selber macht, dass man noch mehr daraus lernt und die Zusammenhänge versteht, als wenn man es einfach nur vermittelt bekommt von außen. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass dieses nur Laufen für mich nicht funktioniert. Und habe mich dann umgeschaut und es ist halt klassisch, dass man, wenn man eine Verletzung beim Laufen hat, dass man schwimmen geht, dass man Radfahren geht. Und aus meiner Wahrnehmung heraus ist damals der Triathlon gerade so im Wachsen begriffen gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann machst du mal so einen Sprint-Triathlon auf der Donauinsel mit. Und es hat mir dann eigentlich sehr, sehr gut gefallen, damals noch mit dem Mountainbike. Also es war wirklich alles auf absolutem Einsteiger-Breitensportniveau. Aber es hat mir eben geholfen, auch andere Sportarten zu trainieren und nicht so die hohen Laufumfänge zu haben.
Und du hast ja dann auch in Rot und in Klagenfurt in deinen frühen 20er Jahren, wenn ich das mal so sagen darf, tolle Leistungen geliefert und hast auch seinen Slot für Hawaii gewonnen, den damals aber nicht angenommen.
Ja.
Weil es doch sau teuer alles, die Geschichte, und das muss man auch logistisch unterbringen in einem Leben einmal. Ne?
Ja.
Gratulation an meine liebe Schwester, die nimmt ihn heuer an, den Slot, und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, genau. Ja, also ich habe da auch überhaupt nicht damit gerechnet. Man muss dazu sagen, in der W18 damals war das natürlich auch relativ einfach. Also da gab es halt einen Slot, aber natürlich hat man jetzt nicht die Konkurrenz, die man vielleicht in der W30 hatte oder in der W25 gehabt. Und ich habe mich einerseits sehr darüber gefreut, aber andererseits war es klar, dass es einfach nicht finanzierbar ist. Und ich muss auch sagen, ich habe das ehrlich gesagt nie bereut. Und ich sehe mich jetzt auch, oder ich habe mich auch damals nicht als absolute Triathletin gesehen, die jetzt nur auf Triathlon festgelegt ist und wo Hawaii der Lebenstraum ist, sondern es war für mich eigentlich eher so die Möglichkeit, wirklich trainieren zu können und auch Wettkämpfe bestreiten zu können, nicht verletzt zu sein. Und ich habe dann erst viel später eigentlich über den Duathlon so meine Hauptsportart gefunden.
Kann man dann rückwirkend sagen, dass das Triathlon-Training dann doch irgendwie zu einem anderen Körper geführt hat, der weniger verletzungsanfällig war? Hast du oder warst du nach wie vor verletzungsanfällig?
Ich glaube nicht, dass der Triathlon das so verbessert hat. Das war dann eher das sinnvolle Krafttraining, was sehr, sehr wichtig war. Aber beim Triathlon war einfach der Vorteil, wenn du 5 Kilometer in der Woche läufst, dann kannst du immer noch einfach im Grunde Open-End Stunden trainieren und dich auch dann verbessern und sogar auch beim Laufen verbessern, weil du einfach, wenn du jung bist und dein Trainingsalter sehr, sehr jung ist, über fast jede Trainingsform einfach besser wirst.
Ich meine, ich weiß ja, du bist ja eigentlich ein Fan der schnellen Kurzen. Was sind für dich schnelle Kurzen, Kurze von der Distanz 800 aufwärts oder was ist?
Also von der Genetik her wäre ich wahrscheinlich die Mittelstreckenläuferin. 800, ja. Also das 500. wäre 800 bis 3000 Meter. Ja. Mhm. Dadurch, dass ich auf diesen Strecken halt nie austrainiert war, also mich nie über längere Zeit vernünftig darauf vorbereitet habe, habe ich da jetzt nicht meine absolut stärksten Zeiten in Relation stehen. Aber man kann sicher sagen, dass ich ein gewisses Talent dafür mitbringe und es macht mir auch absolut Spaß. Ja. Und beim Duathlon ist es halt so, da ist die kürzeste Distanz, die jetzt auch eigentlich die Standarddistanz für internationale Meisterschaften geworden ist, ist die Sprintdistanz. Das klingt sehr kurz, ist aber im Endeffekt ein 1-Stunden-Wettkampf.
Okay.
Ja, mit 5 Kilometer Laufen, 20 Rad und 2,5 Kilometer Laufen. Das heißt, es ist jetzt eigentlich ein Langzeit-Ausdauer-Wettkampf. Ja. Aber es ist jetzt trotzdem nicht annähernd so zehrend wie ein Halbmarathon.
Also Run, Bike, Run.
Genau, richtig.
Man beginnt mit, und wie ist da die Taktik? Ich meine, man kennt es ja von den Weltcup-Triathlons, da musst du in Wahrheit nur beim Schwimmen überleben, dann in eine Radgruppe kommen und dann wird es im Lauf entschieden.
Ja.
Wie ist da die Logik? Und ich glaube ja, dass du eine sehr akribische bist und auch taktisch belesen und bewandert und interessiert. Mhm. Wie geht man so ein Rennen an, wenn man es gewinnen will?
Also ich glaube, belesen kann man da in dem Bereich gar nicht sein, weil wirklich jedes Rennen ganz anders ist. Also mir kommt halt schon zugute, dass ich im Vergleich zu meinen Konkurrentinnen meistens mehr internationale Wettkampferfahrung habe über mehr Jahre und daher auch schon ganz unterschiedliche Rennstrecken kennengelernt habe, ganz unterschiedliche Rennverläufe. Und es kommt halt extrem auf das Streckenprofil an und wie gut das einem selber liegt oder auch der Konkurrenz liegt, wie viel man zum Beispiel beim ersten Lauf riskiert. Üblicherweise ist es aber so, dass der erste Lauf wirklich mit 99% gelaufen wird und man dann einfach versucht, irgendwie ganz, ganz vorne mit rauszukommen.
Und bist du eine bessere Läuferin oder Radfahrerin?
Ich bin definitiv eine bessere Läuferin, ja. Ich habe schon auch ganz…
Ich rede jetzt im Verhältnis zur Weltspitze natürlich. Ja,
ja, also man muss da auch immer differenzieren, Weltspitze im Duathlon, Weltspitze im Laufen, Weltspitze im Radfahren, das ist natürlich auch jeweils ein bisschen was anderes. Wenn ich es jetzt im Duathlon sehe, dann würde ich sagen, ich bin tendenziell schon ein bisschen eine bessere Läuferin, aber es kommt halt auch ein bisschen aufs Trainingsalter an. Also es gibt dann halt schon sehr, sehr junge Athletinnen, die auch irre gut laufen, aber noch nicht meine Radleistung haben. Dann gibt es aber auch Athletinnen, die vielleicht auch einen Tick schlechter laufen, aber so viel stärker am Radfahren, dass man auch schon wieder aufpassen muss.
Sagst du mir nochmal die Distanzen von dem Ein-Stunden-Ding, bitte?
Das ist ein 5 am Anfang, 5 Kilometer Laufen, 20 Kilometer Rad und noch einmal 2,5 Kilometer Laufen.
Das klingt höchst spannend. Angenommen, du könntest eine Führung rauslaufen bei den 5 Kilometern. Macht das taktisch Sinn, wenn man dann im Rad alleine ist, im Wind? Am Rad, nicht im Rad.
Für mich nicht. Ja. Es gibt allerdings Athletinnen, für die das schon Sinn macht. Und es hängt eben auch ein bisschen am Radprofil. Also wenn man davon ausgeht, dass sich am Rad ohnehin eher keine Gruppen bilden werden oder dass sich die einfach an einem steilen Anstieg einfach aufteilen werden, dann mag das schon Sinn machen, ja. Allein schon auch als eine Art Einschüchterungstaktik sozusagen.
Genau, ich zeige es euch dann hinten raus sowieso noch, ne?
Genau.
Und Windschatten ist dann auch kein Thema, ist erlaubt, nehme ich an, oder?
Genau, bis zur Standarddistanz, das wäre die doppelte Sprintdistanz, ist es erlaubt. Mhm. Dann Mittel- und Langdistanz ist es nicht mehr erlaubt. Also das ist genau dasselbe wie beim Triathlon. Also der Duathlon gehört zum selben Weltverband wie der Triathlon. Und das, was wir jetzt bei Olympia im Triathlon sehen, dasselbe Format gibt es eben in meinen kürzeren Duathlon-Rennen.
Mhm. Und warum nicht Triathlon? Hast du gesehen, dass du Duathlon-Weltspitze sein kannst, und ich muss das jetzt ja, wie ich in der Anmoderation gesagt habe, auch noch einmal nennen, ist ja Wahnsinn. Du warst von 2017 bis 2021 durchgehend Weltranglisten-Erste in der ITU. Respekt, Respekt. Im Triathlon gehört das Schwimmen dazu. Mhm. Wäre das ein Grund, warum du nicht ganz davon, oder ist mehr Competition, oder ein paar Worte dazu noch vielleicht?
Also es wäre nicht nur der Grund, es ist tatsächlich der Grund. Okay. Also im Duathlon, die Sportart an sich, da ist einfach der Laufanteil in Relation zum Radfahren ein bisschen höher. Das heißt, es kommt mir als stärkere Läuferin gut entgegen. Und vor allem der erste Part, der ja darüber entscheidet, ob du in einer Radgruppe bist und wenn ja, in welcher, ist halt das Laufen und nicht das Schwimmen. Und beim Schwimmen ist halt das Problem, da musst du in Wahrheit als Kind anfangen, du brauchst super Trainingsbedingungen, du musst x-mal in der Woche wirklich im Wasser sein, brauchst natürlich auch ein gewisses Talent. Und diese Voraussetzungen, die fehlen mir halt einfach. Und ich habe gemerkt, okay, im Duathlon kann ich halt in der Weltspitze mitmischen, und im Triathlon geht das halt einfach nicht. Ja.
Jetzt hast du uns die kürzeste Strecke verraten, verrät's mir auch die längste bitte.
Das wäre der Powerman Zofingen, das ist immer wieder die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Das ist halt insgesamt dann eigentlich ein Wettkampf fast wie ein Ironman. Also man hat halt insgesamt ungefähr eine Marathondistanz zu laufen, aber mit Höhenmetern, und das Radfahren ist halt auch sehr, sehr hügelig, bergig.
Okay. Und ja, jetzt komme ich noch zu Erfolgen. Staatsmeisterin seit 2014 in Österreich und vor allem EM-Gold und WM-Gold im Jahr 2018, dein bestes Jahr. Mhm. Du warst damals auch fett in den Medien, also eigentlich wichtige Arbeit für den Duathlon-Sport in diesem Land, oder? Gratulation, ich meine, ja. Muss man sagen, also da waren ja Doppelseiten in auflagenstarken Tageszeitungen von dir, kann ich mich noch gut erinnern, und du hast dann auch ein Buch drüber geschrieben, ja, das ich besitzen darf, danke dafür, schon seit mehreren Jahren. Ja. Und was war dir da die Idee dahinter, hinter dem Buch? Und ja, vielleicht kurz über das Buch, ich werde es dann in den Shownotes auch verlinken, mhm, natürlich.
Also beim Buch gab es im Wesentlichen zwei Gedanken. Also ich habe am Anfang ja erzählt, dass mir in meinen Anfangsjahren so ein bisschen das Know-how gefehlt hat. Es gab damals jetzt auch noch nicht diesen Zugang zu Informationen übers Internet, wie es das heute gibt. Und ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht anderen ein bisschen Lehrgeld ersparen kann. Und der zweite Punkt war halt einfach, dass der Wunsch war, den Duathlon wieder ein bisschen populärer zu machen. Das hat auch richtig gut funktioniert. Also es waren dann im Folgejahr Wettkämpfe ausgebucht. Es ist klar, dass nicht von heute auf morgen jetzt neue Wettkämpfe wie die Schwammerl aus dem Boden sprießen. Das braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Dann kam ja leider die Pandemie und hat das wieder eingerissen. Das war sehr, sehr bitter. Ja. Aber das war schon so der Gedanke, den Sport an sich zu fördern. Und also auch wenn man mit anderen Multisportlern redet, die halt eher so ein bisschen Richtung Triathlon tendieren, da gibt es halt sehr viele, die auch mit dem Schwimmen an sich straucheln aus unterschiedlichen Gründen, Zeitbudget, Trainingsbedingungen, vielleicht auch großer Respekt vorm Freiwasser, dass man sich da unwohl fühlt. Und wenn man die halt dazu bekommt, dass sie einen Duathlon ausprobieren und da dabei bleiben, ist einfach schon viel gewonnen, ja. Und ja, wie gesagt, das hat eben zunächst eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und mit der Pandemie sind dann leider sehr, sehr viele Veranstalter, konnten das nicht fortführen. Und jetzt ist die Szene sehr, sehr klein geworden.
Also nicht so ein starkes Comeback, wie man sich wünschen würde, oder? Pandemie hoffentlich vorbei, aber trotzdem fehlt noch die Dynamik zurück, oder?
Also Comeback würde ich es eigentlich gar nicht nennen. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr traurig. Man muss als Duathlet in Österreich, muss man eigentlich ins Ausland fahren, wo die Sportart weitaus stärker vertreten ist. Es ist einfach für die Vereine schwer bis nicht finanzierbar, ja.
Jetzt, das Buch heißt logischerweise Duathlon, das ist klar, und es ist der beste Name, den es dafür gibt. Und was auf deiner Homepage auch noch dankenswerterweise dabei ist, was mich als Mathematiker sehr freut, sind deine Bestzeiten, und ich möchte jetzt ein paar nennen nur. Der Halbmarathon mit 1:14:11 laufen, gewaltig, gar nicht so lang her. Mhm. War das auch irgendwie so ein Gedanke, dass es weniger Duathlon-Bewerbe gibt, dass du einen schnellen Halben machst?
Das eigentlich gar nicht so, weil die Halbmarathons meistens terminlich ein bisschen anders liegen als meine wichtigen Duathlon-Wettkämpfe. Es ist so, alle paar Jahre kann ich mich überwinden, wenn ich einem Termin nicht ganz ausweichen kann, also wenn ich praktisch keine Ausrede habe, warum ich an diesem Halbmarathon-Termin, meistens sind es die Staatsmeisterschaften, warum ich da nicht starten kann, dann denke ich mir, okay, dann musste ich darauf vorbereiten. Ja. Prinzipiell habe ich sehr, sehr großen Respekt vor dieser Strecke. Und es ist, glaube ich, tatsächlich auch meine beste Bestzeit zum Vergleich mit den anderen Strecken, was auch einfach daran liegt, dass ich über 5 und 10 Kilometer halt oft in der Saison jetzt nicht wirklich Gelegenheit habe, aufgrund anderer Rennen da schnelle Zeiten zu probieren.
Trotzdem, die Zeiten über 10 und 5 nenne ich noch, weil sie schon sehr gewaltig sind. So 34:02 auf 10 und 16:16 auf 5. Aber der höchste V-Dot laut Jack Daniels ist eben dieser Halbmarathon. V-Dot, der Jack Daniels, ist nichts zum Trinken in dem Zusammenhang, obwohl das, glaube ich, 99,9% der Hörerinnen glauben. Aber V-Dot, ganz kurz, um was da geht nur.
Im Endeffekt ist es eine Klassifizierung der Zeit. Also wenn man jetzt über eine bestimmte Distanz, zum Beispiel 10 Kilometer, eine Bestzeit aufgestellt hat, kann man mit dieser Zeit sich ausrechnen, was theoretisch bei gutem Training auf kürzeren oder längeren Distanzen möglich sein könnte. Und man kann auch unterschiedliche Bestzeiten miteinander vergleichen, ob man zum Beispiel tendenziell auf längeren oder auf kürzeren Strecken eine bessere Leistungsfähigkeit hat.
Mhm. Und du hast auch tolle Zeiten über die kurzen Distanzen, stehen sogar einen 400er, was ja noch unter der Mittelstrecke ist, wo es eigentlich eine ganz andere Muskulatur braucht. Ist. Mhm. Stimmt das, dass das die brutalste Strecke ist? Wie viele Leute sagen die 400?
Ich meine, ich habe keinen Vergleich mit kürzeren Wettkampfstrecken. Ja. Brutalst ist, glaube ich, für mich eher alles, was wirklich lang ist. Ja, also da gab es schon noch andere Wettkämpfe, die ich in Erinnerung habe, die wirklich für mich sich weitaus schierer angefühlt haben. Was ich aber schon sagen muss, ich habe es tatsächlich als eher Langzeit-Ausdauerathletin geschafft, mich auf 400 Meter so abzuschießen, dass ich nicht wusste, ob ich die letzten 200 Meter überhaupt noch finishen werde. Das war dann auch meine Bestzeit, glaube ich. Also es ist schon speziell. Ja.
Jetzt habe ich als Taktikfuchs noch eine reine Lauffrage. Du bist der nationale Spitze bei den Damen seit Jahren. Wie legst du dein Rennen an? Was würdest du sagen, ist deine Stärke in der Renntaktik und was ist deine Schwäche?
Das kommt sehr auf das Rennen an. Also vielleicht so als Beispiel, weil es auch ein Wettkampf ist, der noch nicht so lang her ist, mit dem Halbmarathon letzten Herbst. Da habe ich einfach versucht, wirklich möglichst gleichmäßig zu laufen und auch einfach das, was an dem Tag für mich möglich ist, rauszuholen. Und meine große Konkurrentin war Eva Wutti, vor der ich wirklich großen Respekt hatte, weil die auch schon ihre gute Zeiten auf Halbmarathon, Marathon gelaufen ist. Und sicher mehr Erfahrung auch in dem Bereich hat. Und ich wusste lange Zeit im Rennen nicht, ob sie vor oder hinter mir ist, weil das einfach, es waren Staatsmeisterschaften, aber es war einfach auch ein großer Städtemarathon und ich habe sie nicht gesehen am Start. Und ich bin mein eigenes Rennen gelaufen, habe dann irgendwann so eine kleine Gruppe gehabt, die mit mir gelaufen ist und irgendwann, es war ungefähr bei der Hälfte, sehe ich die Eva vor mir und da war halt natürlich die, also weiß nicht, ob man es Taktik nennen kann, aber das Bestreben, sie einzuholen und dann auch so zu überholen, dass sie sich nicht dranhängen kann. Aber man muss halt bei so einer langen Strecke schon auch wirklich vernünftig bleiben und kann nicht sagen, da ist jetzt meine Konkurrentin, die überhole ich jetzt einfach so halb im Sprint, weil wenn das bei der Hälfte ist, dann wirst du halt nachher sehr brutal eingehen. Also das ist eigentlich eher ein Punkt, der so ein bisschen immer meine Schwäche war, dass ich vernünftig laufe, nicht zu schnell loslaufe, mir das gut einteile und ich meine, das macht jetzt vielleicht so ein bisschen das Alter, Trainingsalter oder die Wettkampferfahrung, dass das deutlich besser geworden ist.
Spannend. Ja, das Rausschießen hast du ja zuerst auch erwähnt in einem anderen Zusammenhang. Und man kann auch als Hobbyläufer von dir profitieren. Du bietest einiges an für Leute, die gern mit dir drinnen Bewegungsanalysen, Gang-Laufanalyse, auch da bitte dein Angebot. Auf der Homepage findet man einiges, werde ich dann verlinken, aber bitte in eigenen Worten.
Also mein großes Steckenpferd ist eigentlich die Biomechanik. Darunter stellen sich viele nicht so viel vor. Das klingt halt sehr wissenschaftlich. Im Endeffekt geht es darum, Bewegungen so zu optimieren, also konkret beim Laufen jetzt, bei der Laufanalyse, dass man den Leuten Werkzeuge mitgibt, wo sie dann selber an ihrer Technik weiter feilen können, damit sie einerseits ökonomischer laufen, das heißt einfach mehr an Tempo rausholen, aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, dass sie sich nicht verletzen oder auch wenn schon Verletzungen da sind, dass man einfach schaut, dass in der Ausheilungsphase die Bewegung möglichst optimal ist und natürlich auch danach, damit man sich nicht wieder verletzt. Dass man schaut, welche Schuhe machen Sinn, welche begleitenden Kraftübungen zum Beispiel machen Sinn. Also eigentlich alles Punkte, die mir in meinen Anfängen sehr, sehr geholfen hätten und die ich mir dann nach und nach auch im Studium einfach selbst erarbeitet habe. Mhm. Und das macht mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Freude, das anderen vermitteln zu können, dieses Gesundbleiben beim Laufen.
Und das vom Einsteigerin, Einsteiger bis zum Ambitionierten, der gern mit dir Tempoläufe auch macht.
Also am einfachsten ist es wirklich als kompletter Laufanfänger, gerade wenn man noch gar nicht lang durchlaufen kann, also wenn man eine Minute traben kann und dann eine Minute gehen muss, dann ist es eigentlich noch am allereinfachsten, an der Technik zu arbeiten, weil sie noch nicht so stark automatisiert ist und weil man auch noch nicht so weit läuft. Besonders schwierig ist es, wenn ich wirklich in den absoluten Umfangwochen vor einem Marathon zum Beispiel bin. Ja. Auch im Breitensportbereich wird oft 100 Kilometer oder mehr gelaufen. Und ich muss halt einfach einen gewissen Prozentsatz meiner Laufkilometer nach und nach in einer verbesserten Technik laufen, damit sich das automatisiert. Und das ist für den Einsteiger einfach viel, viel einfacher.
Und wenn ich da jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, jetzt machen wir das einmal, dann schaust du mal, wie ich laufen tue, dann schaust du mal, wer ich bin, wie alt ich bin, wie mein Körperbau ist und entscheidet, ja. Weil es gibt, glaube ich, keine einheitliche Lösung, wie es in der Geldanlage auch keine gibt.
Ne? Ja, also mit Geldanlage kenne ich mich nicht so aus, aber ja, mit Lauftechnik kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Ja. Also es gibt gewisse Regeln sozusagen bei der Lauftechnik, wofür wir Menschen gut gebaut sind, was wir weniger gut aushalten. Ja. Dann gibt es aber natürlich individuelle Unterschiede. Es hat nicht jeder denselben Körperbau, also Anthropometrie nennt man das. Das heißt, die Hebelverhältnisse im Körper. Der eine hat einen längeren Oberschenkel, der andere einen längeren Unterschenkel, ist insgesamt größer, kleiner. Also da gibt es jegliche Variation.
Ich möchte kurz ins Wort fallen. Mich fasziniert das ja vor allem beim Marathon so, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Es gibt diese nicht despektierlich gemeint Schlachse, die urlangen, dünnen, die mit extremer Vorlage laufen. Und dann gibt es die eher kleineren, kompakteren Läufer oder Läuferinnen, die aber gleich schnell sind in Summe fast. Mhm. Gibt es da irgendwie, die eher wie so ein Duracell-Hase laufen, ohne jetzt Werbung zu machen?
Ja, also prinzipiell ist es so, dass man für die absolute Schnelligkeit schon eine gewisse Größe braucht. Das heißt, im Mittelstreckenbereich sind die Läufer dann tendenziell ein bisschen größer auch jetzt als am Marathon. Am Marathon hat ein bisschen eine kleinere Größe halt schon noch den Vorteil, dass ich weniger Gewicht mitschleppen muss. Ja,
weniger auch, Wind auch, oder?
Genau, weniger Luftwiderstand. Dann ist es halt einfach so, dass diese Limitierung über die Frequenz, die ich laufen kann, Frequenz versus Schrittlänge, das habe ich am Marathon weniger. Ja, also bei der Mittelstrecke brauche ich halt einfach irgendwann auch die Schrittlänge im Weltklassebereich jetzt. Ja. Ich habe auch im Verhältnis zu meiner Körpermasse eine größere Oberfläche, wenn ich insgesamt klein und zierlich bin. Ja. Also große, massige Menschen haben dann halt vor allem bei hohen Temperaturen tendenziell mehr Probleme. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ein großer Läufer nicht auch einen sehr, sehr, sehr guten Marathon laufen kann, weil wir haben ja alle eine andere Genetik, andere Stärken, Schwächen und vieles ist einfach auch kompensierbar. Ja.
Machst du nur Solo-Sportlerinnen, Sportler-Kunden oder Kundinnen oder auch Trainingsgruppen?
Also jetzt bei der Laufanalyse ist es so, dass es sich anbietet, dass man wirklich ein 1:1 Training macht. Aus vielen Gründen. Also zum einen, wenn zwei Leute mit Knieschmerzen kommen, hat das fast nie dieselben Ursachen. Ja, dann hat jeder einfach eine andere Lernkurve oder reagiert auf andere Bilder. Also es ist halt wirklich sehr individuell. Ja. Was man schon machen kann, sind Trainingsgruppen zum Beispiel für Intensitätstrainings, Bahntrainings auf der Laufbahn. Das macht einfach mehr Spaß in der Gruppe und man kann sich auch selber besser quälen, wenn man sieht, dass sich andere quälen. Und das ist für mich auch so, wenn Läufer mitlaufen, die wesentlich schwächer sind als ich, ja, dann ist das für mich trotzdem sehr, sehr motivierend, weil man am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort ist und eigentlich das gleiche Ziel hat. Und es ist unerheblich, ob jemand 3, 4, 5 oder 7 Minuten am Kilometer läuft.
Wunderbar. Wie man dich erreichen kann, wie gesagt, das werden in den Shownotes verlinkt sein und auch der Link zum Buch. Abschließende Frage noch. Eigene sportliche Ziele jetzt und aktuell? Fit bist du?
Mhm.
Oder
ja.
Verletzung irgendwas? Nein, oder?
Nein, also ich habe jetzt dieses Jahr sehr, sehr aufs Laufen gesetzt, eben weil ich nicht verletzt bin, weil das mit dem Halbmarathon letztes Jahr sehr, sehr gut geklappt hat und weil es natürlich immer ein gewisser Puffer ist, sage ich einmal, beim Duathlon, wenn man mehr Laufstärke mitbringt. Es führt natürlich dazu, dass tendenziell die Radleistung so ein bisschen angeknabbert wird, ist jetzt für mich in dem Fall nicht so dramatisch.
Aber du bist jetzt immer im Rad hergefahren, das war doch super trainingssicher, oder?
Ja, 4 Kilometer am Donaukanal rollen, weiß ich nicht, ja. Das vielleicht nicht unbedingt, aber die wichtigsten Wettkämpfe dieses Jahr sind für mich jetzt auch schon vorbei, also die Weltmeisterschaft, die war schon Ende April. Und ich werde mich jetzt vor allem noch auf zwei hoffentlich schnelle Zehner dieses Jahr vorbereiten, Staatsmeisterschaften auf der Bahn und Meisterschaften auf der Straße. Ein Duathlon in Frankreich steht noch an. Da muss ich natürlich auch noch ein bisschen spezifisch für den Duathlon und auch fürs Radfahren trainieren. Jetzt stehen noch zwei kleinere Radrennen, also kleinere sind Damenrad-Bundesliga, aber für
also
mich…
weiter als die 4 Kilometer
ja,
jetzt, ne?
Ja, klar. Ja. Für mich kleinere Rennen im Vergleich zu meinen Höhepunkten, ja.
Du hast am 10er 34.02 stehen, trainierst jetzt ein bisschen spezifisch hin. Ist da was drin unter den 34, glaubst du? Schwierige Frage, ich weiß, weil…
Das kommt sehr auf den Rennverlauf an. Es ist halt einfach so, also auf der Bahn ist es ja ein Women-Only-Rennen. Also das heißt, man ist eigentlich darauf angewiesen, dass eine andere Dame eine ähnliche, also nicht zu schnelle Zeit, aber eine ähnliche Zeit läuft, damit man wirklich selber eine gute Zeit laufen kann. Ja. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber vielleicht passt es zufälligerweise auch gerade. Auf der Straße ist es ein bisschen einfacher, weil man da ja auch einfach leichter Gruppen findet. Also kommt doch immer auf die Strecke an, kommt vor allem sehr aufs Wetter an. Ja. Wetter, Wind, Gruppenbildung.
Ja, eine spannende Karriere. Ich spiele meine Abspannmusik. Du machst mit mir sogar noch einen Plauderlauf. Ich bin dir dankbar. Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen bitte keine Laufanalyse, weil meine Schulter hängt ein bisschen runter. Es ist die beste Homepage, die ich bis jetzt von irgendeinem Gast von mir gesehen habe. Da steht unglaublich viel drauf. Respekt auch dafür und alles Gute für deine weiteren sportlichen Pläne. An euch da draußen, tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen lieben Dank.
Tschüss und Baba. Essentially podcast.